Werbung. Das Wetter wird immer besser, die Temperaturen werden immer freundlicher, das Training verlagert sich wieder endlich nach draußen und die Formkurve steigt und ich hoffe auch die Vorfreude auf die ersten Rennen. Und Flo, du hast ja nicht nur an deiner Form, an deiner Fitness gearbeitet die letzten Wochen, du hast auch bei deiner Ausrüstung ein bisschen was verbessert oder erneuert.
Ja, ich habe mir jetzt zusätzlich zur normalen Frameback, die ich schon gehabt habe, von Cyclite die Frameback XT geholt. Die ist ein bisschen länger, bietet ein bisschen mehr Platz und gibt mir dann die Möglichkeit, dass ich hinten die Arschrakete noch ein bisschen kleiner zusammenfällt. Weil obwohl sie nicht viel schwingt von Cyclite, weil sie dieses Anti-Schwingungssystem hat, ist es trotzdem immer angenehmer, je kleiner die Arschrakete ist. Und ich habe das Glück, ich habe einen recht großen Rahmen. Da geht die Frameback XT gut rein, der Länge nach, und ich habe trotzdem noch genug Platz für die Trinkflaschen.
Der Vorteil ist ja mitunter, weil du in die Frameback leichter zugreifen kannst, auch während der Fahrt, wo es bei der Satteltasche eben nicht geht.
Genau, und jetzt habe ich da noch ein bisschen extra Volumen, ein bisschen mehr Platz und deswegen habe ich mich für die Frameback XT entschieden. Den Link zu Cyclite findet ihr in den Shownotes, beziehungsweise ich sage einfach schnell kurz durch, cyclite.cc.
Und wo ihr die ganzen Cyclite-Taschen und das volle Sortiment, also nicht nur das Setup vom Flo, sondern Cyclite bietet ja noch viel, viel mehr. Wo ihr das auch bestellen könnt, ist auf meiner Website, in meinem Shop auf www.ultracyclingshop.com.
Werbung Ende. Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Survival-Podcast.
Mit Florian Kraschitzer
und Christoph Strasser.
Ich habe gedacht, du sagst jetzt der redaktionell begleitete Podcast.
Nein, ich wollte einen kleinen Hinweis geben, weil wir heute einen extrem coolen Gast haben. Wir haben das Gespräch jetzt gerade aufgezeichnet, wir machen quasi die Begrüßung hinterher. Und ja, ich muss sagen, ich habe das heute sehr genossen, dass wir einmal, glaube ich, das erste Mal nach über 220 Episoden das Gefühl haben, eine Redaktion zu haben. Wir haben einen Fragenkatalog bekommen.
Ja, es war ziemlich cool. Sagen wir nicht, warum es den Fragenkatalog überhaupt gebraucht
hat. Nein, es ist, ich glaube, man kann so sagen, irgendjemand vom Sitzfleisch-Team, wenn wir das so formulieren, ist Fan. Und genau. Hat gesagt, hey, bitte, das möchte ich unbedingt wissen. Bitte stellt diese Frage, weil das will ich echt, das brennt mir auf der Zunge.
Genau. Sagen wir sowas.
Und ja, nachdem wir das Gespräch schon aufgenommen haben, wir haben die Fragen nicht gebraucht. Das war so cool. Und außerdem.
Es war wirklich cooles Gespräch, deswegen auch jetzt kein langes Herumreden, kein Geplänkel. Du zeigst auf, du willst doch ein Geplänkel machen.
Ich möchte nur eins sagen. Der heute bei uns zu Gast ist, hat auch die sozialen Medien für sich entdeckt und macht es nicht so schlecht. Flo, du und ich, wir haben gemeinsam einige Fans, sind doch ein paar. Der Fritz Meinecke hat 100-mal so viel ungefähr, dass man das nur so abschätzen kann. Und er ist sehr bekannt, er hat sehr viele richtig coole YouTube-Videos aus dem Bereich Überleben in der Wildnis, Outdoor, Survival und jetzt immer öfters jetzt, mit dem Radl.
Jetzt hat ihn das Virus gefangen und wir werden es gleich am Anfang hören. Wir sind fast nicht zu Wort gekommen. Es ist aus ihm rausgesprudelt. Wir haben ihn nicht unterbrochen, weil es war eine super coole Geschichte und man sieht, er brennt dafür und das taugt uns ziemlich.
Ja, und das Lustige war, er hat mir mal auf Instagram geschrieben, dass er gerade Sitzfleisch gehört hat und die Folge mit der Carlotta Schumacher und wir sollten sie vielleicht doch wieder mal einladen. Und ich habe halt zurückgeschrieben und habe überhaupt nicht gewusst, mit wem ich da schreibe. Und erst später haben wir dann sein Profil angeschaut und haben gesagt, oh, sehr interessant.
Ja, und er wird uns erzählen, wie er reingekippt ist. Anders kann man es nicht nennen, was er heuer vorhat. Und ja, war ein ziemlich cooles Gespräch. Und ich würde gleich sagen, Film ab, oder?
Haben wir jetzt schon gesagt, dass Fritz Meinecke unser Gast ist?
Dreimal, glaube
ich. Dreimal schon, ja. Wir schalten jetzt nach Magdeburg.
Ja, danke, lieber Fritz, dass du dir für uns Zeit genommen hast und heute ein bisschen mit uns übers Ultracycling quatschen wirst.
Ja, danke für die Einladung.
Ich muss sagen, ich freue mich heute auf die Episode schon extrem, weil wir uns dem Thema vielleicht einmal von ein bisschen einer anderen Seite her zuwenden, weil du hast ja doch eine Vorgeschichte, die, ich sage mal, vielleicht speziell ist. Mhm. Du kommst aus einer ganz anderen Richtung und widmest dir jetzt immer mehr dem Radlfahren. Viele kennen dich, aber für alle, die dich nicht kennen, und ich habe es im Intro schon gesagt, ich kenne dich auch erst seit Kurzem. bitte erzähl uns vielleicht kurz, was du, ich meine kurz, ist jetzt ja, schwierig, das zusammenzufassen, aber was du so die letzten Jahre gemacht hast und wie es jetzt gekommen ist, dass die das Radl von immer mehr fasziniert.
Genau, also ich mache jetzt ungefähr seit 10 Jahren YouTube und davon irgendwie so, weiß ich, 8 oder 9 Vollzeit selbstständig und ganz grob mit dem Bereich Outdoor-Abenteuer. So, mir ging es immer darum, irgendwie Sachen zu erleben, die mich begeistern, die Spaß machen. Und das fing damals an mit Lost Places. Ich kam davor irgendwie aus dem Geocaching-Bereich. Dann habe ich irgendwie die ersten Bushcraft-Sachen gemacht. Dann habe ich draußen geschlafen. Dann habe ich mal eine Wanderung gemacht. Dann bin ich irgendwann auch mal die erste Bikepacking-Tour gefahren. Dann habe ich mal Überlebenstrainings gemacht. Und ja, von irgendwie Tauchen über Magnetfischen. Und war irgendwie alles mal dabei. Und mir geht's hauptsächlich darum, einfach ja, Freude draußen in der Natur zu haben und ja, das irgendwie mit den Leuten zu teilen. Mir ging es irgendwie nie dabei, darum, mich in irgendeine Profi-Stelle selbst zu stellen, zu sagen, hier, ich bin's, ich zeig euch, wie es geht, sondern es war immer eher, ich nehme die Leute einfach mit bei dem, was ich erlebe, was ich lerne und natürlich hat man dann in gewissen Bereichen über ja, viele Jahre einfach einen Wissen sich angehäuft und ja, aber im Endeffekt geht es einfach darum, Spaß zu haben und rauszugehen. Und in letzter Zeit ist es jetzt vermehrt das ganze Thema Fahrradfahren, Bikepacking und halt jetzt auch in den Ultrabereich schnupper ich rein. Also ich mache gerade so meine ersten kleinen Gehversuche dort, ja.
Sehr cool. Du hast aber jetzt schon ganz früh in deiner Aufzählung begonnen. Da ist das erste Mal schon das Wort Bikepacking gefallen. Mhm. Also das begleitet dich schon länger oder ist das erst kürzlich entstanden?
Ich habe tatsächlich vor dem Gespräch nochmal drüber nachgedacht, weil ich dachte, vielleicht kommt so eine Frage im Sinne von so, was, wann waren so deine ersten Anfänge? Und man muss dazu sagen, ich bin irgendwie, ja, keine Ahnung, mit 12, 13 bin ich so ein bisschen BMX gefahren, dann bin ich ein bisschen Dirtbike gefahren, aber da ging es natürlich nur um irgendwelche Sprünge und so ein Kram und auch alles natürlich ganz, ganz entspannt. Und ich weiß aber, dass ich damals irgendwie in den Sommerferien mit meiner Mutter zusammen quasi, ohne es zu wissen, meine erste kleine Bikepacking-Tour gemacht habe. Ich glaube, das war, nur so 140 Kilometer oder so, über mehrere Tage mit Unterkünften und auch nur mit einem Rucksack, ohne irgendwelche Taschen. Und da sind wir den quasi in Thüringen einfach so einen Wanderweg lang gefahren und das waren so die ersten Erfahrungen, ohne es wirklich zu wissen, aber so dieses wirklich klassische Bikepacking ist jetzt, ich glaube, 4, 5, 6 Jahre her oder so, also die erste größere Tour, die ich gemacht habe, war mit 2 Freunden zusammen, mit Felix und Paul nach Estland. Da sind wir vom Brandenburger Tor aus, durch Polen durch, Litauen, Lettland, Estland, bis nach Tallinn hochgefahren, 1500 Kilometer in 11 Tagen und ja, das war auch schon so ein bisschen ambitioniert, weil ich wusste nicht, wie das richtig funktioniert, wie das abläuft. Den Rückflug habe ich einfach schon mal gebucht und dann hieß es, ja, wir müssen dann und dann ankommen, sonst haben wir ein Problem. So, deswegen war da schon so ein bisschen dieser sportliche Ehrgeiz irgendwie direkt da und ja, da habe ich dann so ein paar Vorbereitungstouren vorher gemacht, da bin ich habe ich von Köln nach Hannover irgendwie mal gefahren, dann bin ich von Berlin nach Magdeburg gefahren, immer mal so mit 1, 2 Übernachtungen, um halt zu gucken, okay, was nimmst du überhaupt mit? Was für Taschen, was für Ausrüstung, wie oft schläfst du draußen, willst du auch mal drin schlafen, was brauchst du, wie filmst du? Und genau, das waren so die ersten Anfänge und 2 Jahre später bin ich dann auch mit Felix und Paul nach Istanbul gefahren, auch wieder vom Brandenburger Tor aus, 2500 Kilometer in, ich glaube, 23 Tagen. oder 21 waren es, glaube ich, waren 9 Länder, also mit Rumänien und Serbien, Ungarn und alles Mögliche. Immer die Route auch so geplant, dass eine schöne Abwechslung drin ist mit irgendwelchen Hauptstädten. Und genau, das waren so die Touren. Und dann habe ich für mich gemerkt, ja, ich möchte irgendwie bei einer nächsten kommenden Tour, die ich machen möchte, eigentlich so von der ersten Sekunde an gleich so dieses krasse Abenteuerfeeling haben. Also ich möchte nicht wieder am Brandenburger Tor starten, weil dann fahre ich wieder mehrere Tage erstmal durch das bekannte Umland und dann war auch so, okay, wo fahre ich jetzt hin? So Richtung Frankreich und Spanien ist mir irgendwie ein bisschen zu, das klingt irgendwie nach Urlaub. So Italien, das ist mir nicht rough genug. Und so ging es dann im Jahr, also im letzten Jahr mit 2 anderen Kumpels nach Kirgisistan. Und da sind wir eine schöne Runde gefahren, 10 Tage lang. Und das war dann schon eine andere Hausnummer, sage ich mal. Allein von den Gegebenheiten vor Ort, von der Versorgung, von der Landschaft. Wir haben das Ganze auch mit Mountainbikes gemacht. Im Nachhinein katastrophales Setup, viel zu viel mitgehabt. Höhenmäßig überhaupt nicht drauf vorbereitet, trainingsmäßig überhaupt nicht drauf vorbereitet, richtig. Und eigentlich vor Ort schon am ersten bzw. zweiten Tag gemerkt, dass hätte ja ganz anders laufen können. Und daraufhin war für mich tatsächlich ein ausschlaggebender Punkt, der mich auch in diese ganze, ich sag mal, Ultra-Geschichte oder auch offizielle Events, Races oder so reingeführt hat, ohne es zu wissen. Und zwar, als wir in Kirgisistan vor Ort waren, ist 2 oder 3 Tage später, seitdem wir schon unterwegs waren, das Silk Road Mountain Race gestartet, was wahrscheinlich jeder aus der Szene kennt und eins somit zumindest in dem Mountainbike-Bereich eins der krassesten Rennen ist, die man so kennt. Und dann habe ich das irgendwie so parallel so ein bisschen mitbekommen und habe dann das erste Mal Dotwatching betrieben, ohne zu wissen, dass es Dotwatching ist. Und dachte mir so, ach krass, guck mal hier, und die fahren da lang. Und dann waren wir irgendwie so ein paar Tage unterwegs und haben gemerkt so, oh, irgendwie habe ich Bock, die Leute mal zu sehen. So, wie fahren die? Fahren die schnell? Was haben die dabei? Rasen die an uns vorbei? Und ich habe plötzlich eigentlich während dieser Bikepacking-Tour die ganze Zeit immer geguckt, wo sind die? Wie fahren die? Welche Route fahren wir? Und dann kam tatsächlich der Punkt, wo, ich sag mal, die waren vielleicht so 2, 3 Tage unterwegs. Wir waren 4, 5 Tage unterwegs, wie gesagt, ganz grob. Und dann war klar, unsere Routen treffen sich. Und wir haben die Routen haben sich getroffen in Narin, ist so eine Stadt. Und dann war klar, dass bis zum nächsten Pass 200 Kilometer die Route parallel laufen wird. Das heißt, wir werden auf jeden Fall Rennfahrer sehen. So, dann war es aber so, dass wir quasi in dem Moment, wo wir auf den Track drauf sind, waren wir in Anführungsstrichen auf Platz 6. So, das heißt, das Hauptfeld war weit hinter uns und uns war klar, okay, wenn wir jetzt fahren, 7, 8, 9 werden wir in den nächsten Stunden, Tagen irgendwie mitkriegen wahrscheinlich. Und dann gab es den einen Moment, wo wir dann wirklich an dem allerletzten Kiosk, nenne ich es jetzt mal, irgendwo in so einem Dorf war, wo uns klar war, ab jetzt kommen 180 Kilometer Gravel, Offroad-Kram und wir müssen uns hier nochmal versorgen. Und wir haben nochmal Internet und ich gucke und sehe Vlad. Vlad ist 400 Meter entfernt. Hä? Was? Ich aktualisiere 300 Meter. Und dann gucke ich plötzlich in diese Schotterstraße am Horizont. Und dann flimmert so gefühlt irgendwie, ne, von der Temperatur so die Luft. Und dann sehe ich da diesen Racer auf mich zukommen und merke irgendwie so, okay, wie macht das was mit mir? So, dann fährt er so gefühlt an uns vorbei und ich sag noch irgendwie zu ihm so, hier, also auf Englisch irgendwas, hey, hier ist ein Shop, so nach dem Motto, ich denke mir so, hey, hier kommt 180 Kilometer nichts, will er sich nicht nochmal eindecken? So, weil das hat man nicht gesehen, weil das war wirklich einfach nur so eine grüne Tür. Da stand nichts dran. So, dann ist er angehalten, umgedreht, hat gefühlt nicht geredet, hat sein Bike dahin gelegt, wie gesagt, er war auf Platz 7, ist da rein, Trikots voll, zack, zack, am Trinken, am Snickers, am alles vollrödeln. Und ich stehe vor diesem Fahrrad und denke mir, hä? Wo ist denn seine Ausrüstung? Ich so, hey, das kann nicht sein. Die fahren hier irgendwie, ich weiß gar nicht, ich hab's nicht im Kopf, 2.500 Kilometer oder so. Die sind ja ewig unterwegs, irgendwie auf Pässen, 4.000 Höhenmeter. Und dann gucke ich und dann hat er irgendwie hinten so eine Arschrakete, so gefühlt so 1 Liter. Dann hat er irgendwie vorne 2 Gabeltaschen und so eine Mini-Oberrohrtasche. Also da war nichts dran. Und ich denke mir so, ich guck mein Fahrrad an und denke mir so, ich habe einen Panzer. Also Frontrolle, Accessory Pack, 2 Gabeltaschen, Rahmentasche, Arschrakete, hinten noch was dran, 2 Trinkflaschen. Ich war völlig beladen, dementsprechend auch schwer und langsam unterwegs und habe auch viel geschoben. Und dann gucke ich dieses Setup an und irgendwie dieser Moment hat mir irgendwie so ein Schalter umgelegt, wo ich dachte, Hey, Moment, das geht irgendwie auch anders. Hä, wie krass ist das? Und dann kam er raus und wir haben eine Minute vielleicht geredet. Ich habe ihn so gefragt, so, wie schläfst du? Also, wo ist dein Schlafsetup? Er so, Bivi-Bag. Ich habe so, Bivi-Bag in Kirgistan. Auf 4000 Meter. Okay. Und dann habe ich ihn irgendwie gefragt, so nach dem Motto, ja, wo willst du noch hin? Und willst du heute noch, wie weit willst du noch fahren? Und es war, also wirklich, es war, keine Ahnung, 14, 15 Uhr. Wir hatten noch so drei Stunden maximal Licht. Und er sagt, ja, er versucht heute noch über den Pass zu kommen. Das waren noch 180 Kilometer bis zum Pass mit übelsten Höhenmetern. Und für uns war dieser Pass in unserer Planung in 3 Tagen angesetzt. Und ich hätte mir so, Moment, halt, stopp. Irgendwie hat sich hier gerade eine Sphäre aufgemacht, die ich nicht verstehe. So, und dieser Moment hat sich so eingeprägt und seitdem habe ich mich halt super viel mit dieser ganzen Thematik beschäftigt. Wir haben dann später noch andere Racer gesehen, wir sind dann noch zu Checkpoint 3 gefahren, wo ich die anderen noch überreden musste, weil das irgendwie denen unangenehm war. Und ich habe gesagt, ich will das sehen, ich will das erleben. Ich habe in meinem alten Reisepass mir noch vom Silk Road Mountain Race einen Stempel reinstempeln lassen, vom Checkpoint 3 als Erinnerung. Und das, ja, das hat irgendwas in mir ausgelöst tatsächlich. Und seitdem habe ich so ein bisschen Feuer gefangen. Und dann bin ich halt aus Kirgistan zurückgekommen im August 2024, also letzten Sommer, und habe sofort angefangen, okay, Moment, jetzt einmal alles über den Haufen werfen. Also erstmal, wir müssen hier anfangen zu trainieren, wir müssen ein bisschen mehr fahren, wir müssen hier in den Shape kommen, wir müssen das ganze Setup irgendwie mal überdenken, was muss wirklich weg? Kocher brauche ich nicht, weg. So, zack, und habe halt wirklich angefangen, mich sehr damit zu beschäftigen, Podcasts zu hören, Videos zu gucken, und habe plötzlich gemerkt, Moment, da ist ja eine ganze Szene, da gibt's Rennveranstaltungen, da gibt's Podcasts, da ist auch eher international viel auch, also es ist nicht so ein typisch deutsches Ding, sondern halt auch, da sind halt ganz viele Leute, und habe halt irgendwie so gemerkt, dass da einfach so ein neuer Bereich aufgegangen ist, vor dem ich einfach gar nicht wusste, dass er existiert, und der mich irgendwie gefesselt hat, weil es diese Verbindung ist aus Abenteuer, ja, diesem Unvorhergesehenen und aber auch diesem Sportlichen. Ja, und dieses an die Grenzen gehen, sich darauf vorzubereiten, über sich hinauszuwachsen. Und ja, dann habe ich mich nach und nach mit dem Setup beschäftigt und habe dann gesagt, so, okay, ich will eine Testo machen, ich will das jetzt mal ausprobieren, ich will das mal selbst erleben, was heißt denn eigentlich Ultracycling? Da habe ich erstmal angefangen, mich so zu informieren, was ist denn Ultra so? Und beim Ultramarathon findest du sofort, ja, über 42 Kilometer. So, das heißt, wenn du mehr als Marathon läufst, hast du Ultra. So, und dann habe ich so ein bisschen geguckt und dachte so, ja, aber irgendwie für den einen sind das 24 Stunden mal mindestens fahren, für den einen sind das 200 Kilometer, für den anderen 400, und dann dachte ich auch so, ja, was ist denn das jetzt eigentlich und was will ich denn eigentlich? Und naja, dann habe ich jedenfalls gesagt, okay, pass auf, der Herbst steht irgendwie vor der Tür, es ist schon ungemütlich draußen, auch nachts, aber es ist eigentlich gerade schön, so die Blätter verfärben sich, es ist geile Lichtstimmung, und dann bin ich im, ich glaube, Oktober einmal habe ich eine Nord-Süd-Durchquerung von Deutschland gemacht, 1050 Kilometer, glaube ich, waren es grob, und da war so mein Anspruch, dass ich gesagt habe, okay, ob das jetzt Ultra ist oder nicht, für mich auf jeden Fall zu diesem Zeitpunkt, ich will mal 200 Kilometer am Tag fahren. Und das aber nicht einen Tag, sondern halt bis ich quasi am Ziel bin. So, und war sehr minimalistisch unterwegs, hatte wirklich gefühlt nur noch die Hälfte an Taschen, ich hatte nur noch die Hälfte an Equipment, ich habe ein paar Sachen auch ausgetauscht und nochmal andere Isomatte, nochmal anderes Zelt und so. Und ja, das war so meine erste Erfahrung tatsächlich, und die hat mir Freude bereitet, aber war auch anstrengend.
Muss jetzt mal kurz reingrätschen.
Ja, klar, sorry.
Du hast jetzt voll nämlich, es ist so schön, man merkt einfach deine Begeisterung, wenn es aus dir heraussprudelt. Zwei Dinge. Ich habe nämlich voriges Jahr, es war wahrscheinlich zu der Zeit, wo du in Kirgistan warst, von einem Sitzfleischhörer eine Nachricht bekommen. Mhm. Und der hat mir geschrieben, hey, wir sollten mal Fritz Meinecke einladen, weil der war jetzt gerade in Kirgistan und hat dort Silk Road Teilnehmer getroffen. Ja, und wie er das findet, hätte ihn interessiert. Jetzt hast du das schon vorweggenommen, und ich wollte eben auch wissen, was das mit dir gemacht hat, und du hast das jetzt super erzählt, und ich muss ja sagen, ich habe Teile deiner Videos, weil deine Videos sind wirklich cool und wirklich ausführlich. Das ist jetzt nicht so, was man schnell in 5 Minuten anschaut, aber deine Kirgistan-Videos sind wirklich cool, und das sind echt einmal eine Empfehlung, ja.
Ist großartig, dass gerade das Rennen so das Feuer bei dir entfacht, weil das ist wirklich ein Rennen, vor dem haben der Straps und ich, glaube ich, am meisten Respekt. Also
ich auch.
es gibt kein Rennen in der Szene, vor dem ich so viel Respekt habe wie vor dem. Also das ist wirklich auch mit dem allem drumherum, mit der Logistik in Kirgisistan, mit der Ernährung, mit der Höhe, ja, mit der Länge. Das ist ein unglaubliches Rennen und es wird wahrscheinlich viel aufschrecken.
Food Poisoning Mountain Race, sagen wir spaßmäßig dazu. Weil gefühlt 50% von allen dort irgendwie nicht ohne Magenprobleme oder Durchfall durchkommen.
Ja, das ist schon heftig.
Hast du jetzt schon rausgefunden für dich, was Ultra ist, wenn du gesagt hast, was ist das? 24 Stunden oder 200 oder mehr? Oder? Ja. Ich meine, es ist natürlich individuell, aber was ist das für dich?
Also, was ich auf jeden Fall gemerkt habe und mir auch ziemlich schnell für mich selbst gesagt habe, ohne das jetzt irgendwie zu lesen oder irgendwie zu gucken, wie andere das sehen, aber für mich war der Punkt, dass ich gemerkt habe, mir geht's gar nicht darum, dass ich jetzt super schnell fahren möchte und dadurch Kilometer abreiße, sondern dass ich das einfach über die Zeit reinhole. So, das heißt, ich bin halt vorher, keine Ahnung, meine 6-7 Stunden gefahren und für mich war dann das der Punkt, einfach auch bei der Deutschlanddurchquerung zu sagen, ich möchte quasi so viel Zeit, wie es geht, im Sattel verbringen. So, das heißt, ich möchte trotzdem, das war zumindest bei der Tour so, meine 8 Stunden Schlaf haben, weil ich mich auch erstmal rantasten will, ich will keinen Schlafentzug haben. Aber was ist denn möglich, wenn ich 24 Stunden zur Verfügung habe, ich will 8 Stunden schlafen, wie viel kann ich denn im Sattel verbringen? So, ich muss mich natürlich noch irgendwie ernähren und ich muss nochmal auf Toilette gehen, ich muss mich mal umziehen, ich muss mein Lager auf- und abbauen. Und das war so der Punkt, wo ich gemerkt habe, ich will nicht auf irgendwelche KMH-Werte gucken, also Watt war da noch kein Thema, mittlerweile schon, aber das kannte ich alles noch gar nicht zu dem Zeitpunkt. Und da habe ich mir einfach gesagt, so, nee, ich will das einfach über die Zeit holen, so. Und ich habe halt einfach gemerkt, ich bin dann bei der Deutschlanddurchquerung so meine 10, 11, 12 Stunden gefahren und es ist dann halt einfach die Zeit, die dir die Kilometer bringt, so was in meinem Fall. So, und ich bin halt dann, die 200 hatte ich angepeilt und ich bin, glaube ich, so 230, 235 dann jeden Tag gefahren. Und das hat sich irgendwie, also die sind so, klar, die musste man sich erarbeiten, definitiv, aber die sind so ein bisschen von alleine gekommen, einfach durch die Zeit. Indem ich halt nicht um 8 losfahre, sondern indem ich halt wach werde, so, dann gönne ich mir vielleicht noch 5 Minuten kurz am Handy, ich schreibe 2-3 Leuten und dann stehe ich halt aber auf, dann putze ich Zähne, pack alles zusammen und dann fahre ich los. So, und dann überlege ich halt, okay, pass auf, ich bremse jetzt beim Bäcker ran und hole mir 2-3 Sachen, aber die esse ich halt jetzt auch nicht entspannt eine Stunde lang hier beim Bäcker, sondern die esse ich unterwegs. Oder selbst wenn ich mal vor Ort irgendwo esse, dann trödel ich halt nicht rum. Also ich habe einfach versucht, diese Pausenzeiten, diese, ich sag mal, Genussurlaubs, Entspannungszeiten einfach zu minimieren, um zu gucken, möglichst viel Zeit im Sattel zu verbringen und darüber die Kilometer zu machen. Ich denke, klar, da hängt auch noch dann Höhenmeter mit rein und Gegenwind und diese ganzen Sachen. Aber ich denke, dass so die Geschichte, wenn ich sage, ich fahre meine 10, 11, 12 Stunden, ich fahre über 200 Kilometer und das halt über mehrere Tage hinweg, dann ist das jetzt nur für mich persönlich, geht das in so eine Ultra-Richtung. Kann man sich jetzt streiten, ob das schon Ultra ist oder nicht. Geht mir jetzt auch gar nicht darum, das irgendwie jetzt da so nennen zu müssen oder so. Aber das... Ich finde, es ist immer so ein bisschen so ein Punkt, auch wenn man jetzt mit anderen drüber spricht oder Leuten, die vielleicht nicht aus der Thematik kommen. Wo ist denn jetzt dann der Unterschied zwischen Bikepacking und, na, ich fahre halt 12 Stunden am Tag Bikepacking. Also das ist ja schon, das eine ist halt deutlich sportlich ambitionierter und ich kann das jetzt natürlich einfach irgendwie Ultracycling nennen oder Ultra-Bikepacking nennen, dann ist es ein bisschen klarer. Ich kann dich auch sagen, ja, ich mache Bikepacking, aber ich fahre jeden Tag 12 Stunden und jeden Tag starte ich in der Dunkelheit und ich fahre jeden Tag in die Dunkelheit rein. Es macht es halt komplizierter. So, ne?
Kurz zu deiner Deutschland-Durchquerung. Es gibt ja da die klassische Nord-Süd-Variante Flensburg nach Oberstdorf. Mhm. Es gibt die Germany Divide Tour. Was hast du gemacht? Hast du Mountainbike, hast du Rennrad? Was war das Setup?
Genau, ich habe mein Gravelbike genommen. Man muss dazu sagen, dass ich bis zu dem Zeitpunkt auch nur mein eines Gravelbike hatte, mit dem ich auch alle Touren davor gefahren bin. Mittlerweile sieht das jetzt ein bisschen anders aus. Hat sich einiges getan seit diesem Jahr. Aber genau, das habe ich im Gravelbike gemacht. Ja, aber auch irgendwie 38 mm Reifen, also noch halbwegs irgendwie entspannt, sodass ich auch viel Straße fahren kann. Und genau, ich bin von Flensburg gefahren zum Bodensee. Und ich habe mir vorher extra, das war für mich irgendwie so ein wichtiger Punkt, per Street View Google Maps, also ne, schön mit Männchen reinsetzen, zwei Schilder rausgesucht. Ich wollte unbedingt von einem Schild losstarten, wo drauf steht Dänemark, zu einem Schild, wo drauf steht quasi Österreich. So, das war mir irgendwie so als Start und Ziel irgendwie wichtig, dass ich natürlich nicht dann einfach irgendwo ankomme an einem Bodensee und gucke aufs Wasser und denke mir so, jo, ich hab's jetzt so. Ich wollte irgendwie diese Länderdurchquerung ganz klar, dieses Grenze haben. Und ja, im Endeffekt, ich habe da einfach Komoot gemacht, ich habe Fahrradplanung gemacht, ich habe zwei, drei Fähren rausgenommen und bin durch Hamburg lieber durch den Elbtunnel gefahren. Ansonsten habe ich da nicht viel gemacht, einfach drauf los. Es war auch alles Mögliche dabei. Ich habe auch ein Video dazu gemacht, ein Einteiler, das geht 40 Minuten oder so. Also ich fahre da auch durch den Wald, ich fahre da auch durch Pfützen, ich fahre da auch über einen Acker und dann fahre ich wieder Straße. Es war immer alles. Aber auch viele schöne Radwege, was ich tatsächlich gar nicht gedacht hätte, dass wir so Radwege haben. Also irgendwie kamen die dann doch öfter mal.
Ja, mit Komoot findet man die jedenfalls. Unter anderem.
Ja. Und unter anderem habe ich natürlich gerade dann, seitdem ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, auch während dieser ganzen Trainingsfahrten und auch bei den Touren natürlich super viel Podcast gehört, gefühlt auch immer nur aus dem ja, Bike-Bereich, natürlich auch viel euren Podcast, von daher freue ich mich auch hier zu sein und ja, es macht Spaß, ist motivierend, wenn man selbst dann gerade irgendwie, was ich, gerade in die Dunkelheit reinfährt, sieht, okay, ich bin schon seit 9 Stunden auf dem Sattel und dann gönnt man sich auch mal wie ein Podcast, das finde ich gut.
Inwiefern würdest du sagen, unterscheiden sich die Herausforderungen, die du jetzt bei den langen Radstrecken hast, zu den Herausforderungen, die du bisher schon oft gemeistert hast? Weil jetzt auf den ersten Blick, vielleicht für den Flo und für mich, klingt jetzt das Rad von irgendwie nur einigermaßen machbar, weil wir uns halt jeden Tag damit beschäftigen. Ne? Das ist für uns sozusagen normal. Die anderen Dinge, die Outdoor-Abenteuergeschichten, die du gemacht hast, das ist halt für mich völlig unbegreiflich und scheinbar viel, viel härter. Für dich vielleicht wiederum was Alltägliches. Wie unterscheiden sich die Herausforderungen, beziehungsweise glaubst du, profitierst du von deinen Abenteuererfahrungen?
Also ich denke, ich profitiere definitiv von den ganzen Outdoor-Abenteuer-Geschichten, weil ich ja in vielen Sachen wahrscheinlich ein bisschen abgestumpfter bin oder für mich völlig entspannt sind. Also wenn ich mich jetzt halt irgendwie ja mit meinem Zelt irgendwo neben den Acker haue, jetzt gerade zum Beispiel auch hier in Deutschland, da schlafe ich entspannt, das juckt mich gar nicht. So, ne, wo vielleicht jemand anders, der jetzt aus dem reinen Radsport kommt und das jetzt für sich erkennt und sein erstes Rennen fährt und sagt so, ah, jetzt muss ich aber hier draußen schlafen und so, wenn ich natürlich jetzt irgendwo in Afrika oder keine Ahnung wo draußen schlafe, dann kann das wieder nochmal ganz andere Situationen auch bei mir auslösen, weil da einfach das Sicherheits- und Gefahrenpotenzial nochmal eine andere Nummer ist, aber Deutschland ist für mich schon so blöd klingt wie so eine Parkanlage. Also, auch egal wo du langfährst, du läufst ja 3 Meter bis auf den Forstweg. So, da ist ja, hier ist ja überall was. So, hier ist überall ein Auto, hier sind überall Menschen, das überall Versorgung, überall Tankstellen, überall Supermärkte. Also von daher habe ich den Vorteil, dass ich da ziemlich, ziemlich entspannt bin, was das angeht. Der große Unterschied, ganz klar, jetzt im Vergleich zu den anderen Outdoor-Sachen, ob es nur Survival, Bushcraft oder sonst was ist, auf die Bikepacking, Ultra-Bikepacking-Touren und sowas bezogen, ist natürlich schon einfach die körperliche Belastung und die körperliche Leistung über so eine lange Zeitraum, auch was den Ausdauerbereich angeht. Also ich mache schon mein Leben lang irgendwie Sport, aber gefühlt habe ich jetzt erst angefangen mit Ausdauersport. Ich habe mein Leben lang nie Ausdauersport gemacht. Ich war immer Fitnessstudio, immer Muskulatur aufbauen, irgendwie, keine Ahnung, Klimmzüge, Holzhacken, Kampfsport, sowas in die Richtung. So, und auf dem Fahrrad halt einfach dann 10, 11, 12 Stunden fahren, was für euch vielleicht völlig normal ist, für jemanden, der halt damit nichts zu tun hat, so gar nicht normal. Ne? Von irgendwie Nacken-Schulter-Beschwerden über Sitzbeschwerden über auch, muss man ganz ehrlich sagen, wenn man das alleine macht, also diese Unsupport-Geschichte, dann ist das auch nochmal ein psychologischer Punkt, wo du dich erstmal ganz anders kennenlernst. So, weil, ich sag mal so, wenn ich jetzt draußen bin, dann keine Ahnung, dann baue ich mein Lager auf, dann sammle ich Feuerholz, dann, ich habe da so verschiedenste Aufgaben, die ich irgendwie mache. Dann kümmere ich mich um das, dann filter ich Wasser, dann spanne ich mein Tarp ab, dann schnitze ich mir Heringe und so weiter. So beim Fahrradfahren ist es ja erstmal gut, ich fahre jetzt halt Fahrrad und das Navi sagt mir, wann ich vielleicht mal abbiegen muss. Und dann gibt's, kennt ihr vielleicht auch den Punkt, wo du drauf guckst und dann steht da so 65 Kilometer geradeaus. Ja, gut, was machen wir jetzt? So, also das ist nochmal eine ganz andere mentale Belastung, wo du auch, wo du reinwachsen musst, wo du dich kennenlernen musst, wo du eigene Techniken für dich selbst entwickeln musst, um das auch gut zu finden, nicht gut zu finden, das muss man auch erstmal rausfinden. Ich habe für mich auch selbst gemerkt, bei der Deutschlanddurchquerung zum Beispiel habe ich sehr starke, ja, fast schon so Stimmungsschwankungen gehabt in einer Richtung, wo ich es halt richtig geil fand und dachte dann wieder so, was mache ich hier eigentlich? Also es war ein sehr schnelles Hoch und Runter. Ich komme ja gerade frisch aus Marokko, da bin ich gerade 11 Tage lang Solo-Bikepacking-Tour gefahren, 1700 Kilometer. Da hatte ich das tatsächlich nicht so. Also da hatte ich nicht diese Schwankung. Vielleicht, weil ich gefestigter war oder das jetzt schon mehr kenne. Aber es ist eine ganz, ganz andere Materie auf jeden Fall, als draußen am Lagerfeuer zu sitzen. Ja.
Jetzt hast du das schon gehabt, wo du eigentlich gesagt hast, bei deiner Deutschland-Durchquerung wolltest du eigentlich nicht so krass in den Schlafentzug rein. Warte mal, ob es der richtig kickt, dann kicken die Stimmungsschwankungen noch viel härter.
Ja, also das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich habe ja viele, viele Podcasts gehört und ich höre mir auch immer gerne die ganzen Interviews an zu halt Rennen, die gerade waren. Jetzt zum Atlas zum Beispiel habe ich mir wieder super viel angehört, da war ich auch Dotwatcher wieder durch und durch. Und also dieses Schlafentzug-Ding, ne? Also da werde ich noch nicht warm mit, sag ich ganz ehrlich. Und es ist natürlich ein Unterschied, ob du mal ein Rennen machst für, ich sag mal, 48, 72 Stunden, da gehe ich irgendwie noch so mit, obwohl ich glaube, da auch schon richtig Probleme haben würde. Aber wenn ich da ans TCR und Co. denke und dann höre ich da die ersten 48 Stunden fahren wir erstmal alle durch und in der zweiten Nacht mache ich dann die anderthalb Stunden und ich was? Also das ist ja nicht machbar. Also ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ich bin in Kontakt mit Sepp Breuer, der hat mir da auch so viele Sachen beantwortet und mir auch Leute vermittelt und so weiter. Und habe ich natürlich auch viel verfolgt und Dokus gesehen und seine Podcasts angehört. Und habe ich ihn auch gefragt, ich so, sag mal, kann man das, trainiert man jetzt Schlafentzug? So? Und dann meinte er auch so, nee, das, also du kannst es nicht trainieren. Du kannst es in dem Sinne trainieren, dass du es halt vorher mal machst, um aber nur zu wissen, wie sich's anfühlt. Aber das zu trainieren irgendwie im Sinne von, ich werde darin besser, geht nicht, deswegen. Und ich muss auch sagen, ich habe diese Erfahrung noch nicht gemacht. Also ich bin, wie gesagt, ich bin da gerade wirklich am Reinschnuppern. Ich will die Erfahrung mal machen und für mich ist, glaube ich, der nächste Punkt, wo ich sage, ich will mich einfach mal um 18 Uhr aufs Fahrrad setzen und mal eine Nacht durchfahren bis frühs um 6, 7. Das ist für mich so, an dem Punkt bin ich gerade, wo ich das einfach mal ausprobieren will, um zu gucken, was macht mein Körper. Und da reden wir noch nicht von großem Schlafentzug oder eine Nacht durchmachen, aber ich glaube, das ist so der nächste Step, wo ich mal schnuppern möchte.
Ich glaube, das ist ein bisschen so, wie für viele das so ist, wenn du draußen schläfst oder irgendwie einmal draußen übernachtest beim Radlfahren, ist das ein bisschen Überwindung und wenn man es öfter macht, dann geht es einfach irgendwann leichter, irgendwann wird es ein bisschen selbstverständlich, so wie es für dich ist und ja. Das mit extrem wenig Schlaf fahren ist, glaube ich, auch so ähnlich. Du wirst Krass. Das irgendwann gewohnt, du lernst das kennen, du verlierst die Angst davor. Natürlich hast es aufzupassen und das nicht zu übertreiben, ein bisschen herantasten, aber ja,
also wie du schon gesagt hast,
trainieren in dem Sinn nicht, geht ja. Wirklich nicht. Und es gibt ja Studien, dass du den Schlafentzug nicht trainieren kannst, aber man kann es dann irgendwann handeln. Und man kann es also besser handeln mit der Zeit.
Mir fällt nämlich eine Situation ein, die ich jetzt gerade frisch erlebt habe vor ein paar Wochen, als ich jetzt durch Marokko gefahren bin. Da habe ich glaube, das war die dritte Nacht oder so, habe ich mich quasi einfach nur mit Biwaksack als Bodenplane, Isomatte, Schlafsack hingelegt und hatte eine sehr, sehr schlechte Nacht. Einfach weil unwohles Gefühl, bellende Hunde überall, du liegst irgendwo in Afrika, sonst wo. Und ich weiß, dass ich lag 5 Stunden da irgendwie rum, da habe ich vielleicht auch 4 von geschlafen, aber auch rumgewälzt, irgendwie dann geschwitzt, gefroren und also alles nicht gut. und bin dann frühs um keine Ahnung, 5.30 Uhr weitergefahren und ich habe mich so elend, so zerstört gefühlt und war so im Zombie-Modus, wo ich so das Gefühl hatte, okay, das ist ja so dieses erste Gefühl von einem Schlafentzug, einfach eine schlechte Nacht haben und trotzdem fahren. Und es wurde über den Tag tatsächlich besser. Also irgendwie dann so 12, 13 Uhr hatte ich so das Gefühl, okay, es hat sich jetzt, ne, hat sich eingepegelt. Aber ich dachte mir auch so, boah, wenn ich das jede Nacht jetzt hätte, das macht ja keinen Spaß mehr, das ist ja nur noch eklig. So, die nächste Nacht habe ich in der Unterkunft geschlafen, entspannt meine 8 Stunden. Ich war wie ausgewechselt. Ich bin den nächsten Morgen losgefahren. Ich hatte Freude, mir ging's gut und alles. Und also es ist schon, ich finde, es macht einen krassen Unterschied, wie dein Schlaf ist.
Das ist ja, definitiv. Das ist definitiv so. Wie ist dir gegangen jetzt? Im März ist ja schon ein bisschen besser in Marokko, aber es ist doch, die Nächte sind sehr kalt beim draußen schlafen. Kannst du da von deinen Survival Skills profitieren oder ist es einfach kalt und das muss man akzeptieren?
Das kann man auch nicht trainieren. Das ist auch nur so, man kennt's halt. Man muss dazu sagen, ich habe tatsächlich nicht so viel draußen geschlafen bei der Marokko-Tour. Es war anfangs für mich so geplant. In den ersten 1-2 Tagen hatte sich dahergehend nicht ergeben, dass ich quasi im Atlas im Gebirge unterwegs war und mir war klar, ich will in die Dunkelheit reinfahren. Einfach wieder Zeit. Ich hab einfach Bock drauf. Ich mag auch dieses, der Tag geht zu Ende, die Sonne geht unter, du machst das Licht an, dann kommt dieser Night Ride, blaue Stunde und dieses Feeling finde ich irgendwie auch geil. Und dann war halt der Punkt auch zu diesen, es war dann immer, okay, ich bin jetzt wirklich auf einer Schotterstraße oder Getärnstraße. Es geht links einfach steil runter. Es geht rechts steil hoch. Das ist der Dauerzustand. Und sobald es eine flache Ebene wird oder quasi wieder breit normal wird, ist da ein Ort. So. Und das ging halt dann immer wieder so. Ich habe mir so, ja, ich kann mich jetzt maximal hier irgendwie in den Ort irgendwo neben eine Hauswand legen. So. Und dann habe ich tatsächlich zum Beispiel auch einfach Schilder gefunden mit ja, Camping und dachte ich mir so, naja gut, also brauche ich mich jetzt auch nicht irgendwie hier an der Hauswand legen, dann kann ich auch einfach fragen, ob ich bei denen auf dem Campingplatz da schlafen kann. Nur wenn wir bei uns an Campingplatz denken, dann denken wir an einen Zeltplatz. Aber in Marokko heißt das nur, die haben einen Stellplatz für ein Auto. Also für ein Wohnmobil. So, und dann habe ich, keine Ahnung, die eine Nacht in irgendeiner Wäschekammer übernachtet und dann habe ich irgendwie einmal draußen gepennt und ich habe das dann einfach so genommen, wie es quasi war. Und ich sag mal so, auch eine einfache Unterkunft in Marokko ist keine einfache Unterkunft in Europa. Also ich habe teilweise in Zimmern geschlafen, in denen irgendwie nachts 12 Grad waren im Schlafsack. Da war keine Heizung, das hat da überall gepfiffen, ich war froh, dass ich eine Tür hatte, die abgeschlossen war, dass ich einfach für meine Psyche ruhig schlafen konnte. Aber das Unterkunft ist dann nochmal einfach eine andere Nummer. Aber ja, es war kalt. Ich hatte von -2, also klassische Frostgrenze, bis +40 Grad dann in der Sahara. Es war alles dabei, auch ziemlich ja, schlagartig. Also nachts kühlt es halt super runter. Und im Atlas, ich war bis auf 2900 Meter oben. Ist dann kalt, ja. Ist frisch da. Ja.
Werbung. Das erzählt Ihnen jetzt der Mann, um dessen Erlebnisse sich der heutige Abend dreht. Begrüßen Sie bitte mit einem kräftigen Applaus Christoph Strasser.
Das, was ich jetzt gerade gehört habe, war das Intro für meine Multimedia-Vorträge. Der Weg ist weiter als das Ziel. Und ich freue mich, wenn wir uns vielleicht treffen. Die nächsten Termine sind am 27. März in Gleisdorf, am 28. März in Innsbruck, am 4.4. in Bad Vöslau und am 5.4. im Glob in Wien. Und ihr findet alle Infos, die Details und die Möglichkeit, Tickets zu kaufen auf meiner Website www.christophstrasser.at.
Werbung Ende.
Ich habe jetzt noch eine kurze Frage zum Thema Schlafen. Flo, kannst du dir erinnern, wir haben jetzt unlängst eine Episode gemacht über mentale Stärke und die hat mir eigentlich aufgeschrieben, dass ich autogenes Training erwähnen möchte. Ich glaube, ich habe das vergessen, oder? Das offensichtlich. und deswegen, Fritz, jetzt Frage an dich. Nutzt du autogenes Training zum Beispiel, um wenn du an weiß ich nicht, eine schlimme Situation gehabt hast oder wenn du nicht wirklich komfortabel bist am Abend, du hast einen stressigen Tag, es ist irgendwie gerade schwierig, dass du besser runterkommst, dass du vielleicht besser einschlafen kannst. Das wollte ich nämlich bei einer mentalen Stärke-Episode sagen, dass das mir auch hilft, dass man das üben kann, dass du dich hinlegst und dass du schneller runterfährst, indem du dir selbst halt einfach sagst, alles ist gut, ich habe mir jetzt eine Pause verdient, ich werde ganz ruhig, ich atme ganz ruhig und solche Dinge helfen halt, um besser einzuschlafen. Und ich stelle mir vor, wenn du halt wildere Outdoor-Abenteuer hast, dass das vielleicht hilfreich sein kann.
Also ich glaube, ich mach's nicht irgendwie bewusst, dass ich sage, okay, jetzt nehme ich mir mal Zeit, um das zu machen und ich wende jetzt diese Technik an. So, ich glaube, ich mach's wahrscheinlich irgendwie unterbewusst. Das mache ich aber, glaube ich, auch in verschiedensten Situationen. Das kann manchmal auch einfach ein extrem langer, harter Anstieg sein, wo ich dann merke, okay, ich muss jetzt wieder zum Beispiel irgendwie Essen nachschieben, aber ich gönne mir jetzt 3 Minuten Pause, ich setze mich kurz hin, ich atme einmal durch, ich bringe meinen Puls runter, ich esse diesen einen Riegel jetzt mal kurz im Sitzen, keine 10 Minuten, aber wenigstens 2 oder 3 und ich glaube, so eine Sache mache ich schon auf jeden Fall, aber ich glaube, ich mache es gar nicht so bewusst, aber ich bin, glaube ich, jemand, der auch so, ich will jetzt nicht sagen, Gespräche führt, das klingt so ein bisschen komisch, aber schon bewusst seine Gedanken irgendwie nochmal steuert und so ein bisschen lenkt so. Das kann auch sowas sein, wie das, wenn ich eine Bergauf-Passage fahre und ich merke so, mein Garmin zeigt gerade dunkelrot an, wir haben 18%, so, dass ich in mir sage so, jede Kurbelbewegung, die ich mache, die bringt mich ein Stück weiter nach vorn, die bringt mich diesen Berg hoch, die macht mich stärker, ich habe weniger Angst vor anderen Anstiegen, ich weiß, dass ich das schaffe, ich kann stolz auf mich sein, ich habe trainiert, ich habe, also so dieses sich selber zureden und sich selber bestärken, so aus sich selber rausgehen und so ein eigener mentaler Coach neben sich sein, so, das mache ich, glaube ich, schon, nicht nur beim Fahrradfahren, auch generell in vielen Lebenssituationen. Aber ich mach's, glaube ich, ja, unterbewusst einfach irgendwie, ja.
Du hast uns jetzt erzählt von deiner Deutschland-Durchquerung, du hast ein Gravelbike gehabt, du hast von KMH gesprochen. Wie schaut's jetzt bei dir aus? Also man hat schon rausgehört, es gibt mehr Bikes, es gibt eine Wattkurbel. Wie ist das jetzt bei dir? Wie schnell hat sich das entwickelt? Wie tief bist du jetzt drinnen?
Genau, also im Endeffekt ging es damit weiter, dass ich dann ab August angefangen habe, auf Instagram Events und Rennveranstaltungen zu folgen. So, um einfach, weil mich das interessiert hat und dann ich automatisch halt Stories und Sachen da mitbekommen habe und mich das einfach so interessiert hat. Und dann, kennt ihr vielleicht selber, kam so der Moment November, Dezember, wo plötzlich so Stories auftauchen mit Registration Open. Registriere dich jetzt, nur noch 10 Tage. Und ich denke mir so, warte mal. Jetzt muss ich mich schon entscheiden, ob ich im Sommer nächsten Jahr was fahren will. Okay, ich hab ja schon Bock, aber was mache ich denn jetzt? Was gibt's denn überhaupt? Was fahre ich denn? Und dieser Punkt kam dann nach der Deutschlanddurchquerung, so im November, Dezember. Da war dann tatsächlich auch der Punkt, wo das Atlas Mountain Race genau diese Stories hochgeladen hat. Und ich habe gedacht, okay, ist es noch zu schwer, ist es zu hart. Dann habe ich mit Sebastian Breuer telefoniert und der hat mir da gut zugeredet und meinte so, ja, du hast die Survival Skills, das kriegst du hin und so. Und ich dachte mir so, Dann dachte ich, weil ich hatte irgendwie nur noch wirklich, ich hatte noch so, glaube ich, 48 Stunden Zeit, bis die Registration geschlossen worden wäre. Dann habe ich mir, glaube ich, nochmal 2 Podcasts reingehört und habe wirklich so nach 10 Minuten gemerkt, nein, Moment, so weit bin ich noch lange nicht. Ich habe Bock drauf, aber ich bin generell jemand, ich mag es, Schritte zu gehen. Ich mag es nicht einfach wirklich Hals über Kopf, ohne zu wissen, was ich da mache, irgendwo reinzuspringen, sondern ich will mich gut darauf vorbereiten. Ich will herausfordernde, aber realistische Ziele und ich will auch Spaß dran haben und mich da nicht komplett zerschießen. Ob das gelingt, ist aber eine andere Sache. Und genau, zu dem Zeitpunkt
das war das. Das ist Musik im Kopf, seine Ohren. Ich glaube, der hat es richtig gern, dass man sowas nicht aus einer Laune heraus machen soll, sondern nee. So, dass es so leicht ausschaut wie beim Straps, das braucht so viel Arbeit und Vorbereitung und Hingabe, und das kommt nicht, wenn man sie im Dezember fürs Atlas Mountain Race im Februar anmeldet.
Super. Ja. Aber das krasseste Gegenbeispiel, und da hast du mir nämlich einmal geschrieben auf Instagram, Fritz, du hast okay, du hast da gerade irgendwie von der Carlotta das angehört, die Carlotta Schumacher, spontan, genau, das TCR gefahren ist und dann auch mit dem Radl nach Marokko gefahren ist zum Atlas Mountain Race, und sie ist halt auch für mich ein Phänomen. Ja. Ich finde es absolut großartig, dass man so drauf sein kann, aber ich kann es nicht. Also ich brauche das Gefühl, dass ich vorbereitet bin.
Ich bin aber generell, was diese ganze Thematik angeht, ich bin jemand, der hat Excel-Tabellen zum Abhaken. Ich habe dann über meine Ausrüstung, das wird alles hingelegt in verschiedenen Kategorien, das wird nochmal durchgecheckt, da wird jeder Akku vor der Reise immer aufgeladen, dann komme ich in der Unterkunft an, da wird alles nochmal puffermäßig nochmal nachgeladen, da wird alles geguckt, alles getrackt, so, dann wird, also nochmal Backup hier, nochmal da ein Schräubchen, nochmal hier eine Ventilverlängerung, also ich bin generell, glaube ich, so sehr, wenn ich das auch mal mit Freunden vergleiche, auch unabhängig von der Radgeschichte, aber für mich ist das normal, also so, das ist gar nicht, dass ich das jetzt mit Absicht extra mache, sondern ich denke mir so, nee, aber ich will mich doch vorbereiten, ich will doch gut sein, ich will doch, also ich, hä, wie kann ich denn jetzt sowas machen, ohne, also es, ja,
vielleicht, geht für mich. Vielleicht vermuten viele Menschen vielleicht fälschlicherweise, dass jemand wie du vielleicht das Risiko liebt. Und ich bin aber ganz im Gegenteil der Meinung, dass wenn man sowas macht wie du, dass man gerade da das Risiko vermeiden möchte, weil es kann wirklich gefährlich werden, wenn man da unvorbereitet in gröbere Abenteuer startet.
Also ich brauche gar kein Risiko, weil im Endeffekt jedes Abenteuer, was du irgendwie machst, und das kann jetzt irgendwie eine Radrennen sein, supported, unsupported oder sonst was, selbst wenn du das planst, dir ist jedem bewusst, der sowas macht, dass Sachen passieren werden, die außerhalb dieses Plans passieren. Und du musst anpassungsfähig sein. Du musst dann darauf reagieren können. Aber ich möchte doch alles Mögliche dafür tun, um gut vorbereitet zu sein. Bestes Beispiel auf dem Weg, 2500 Kilometer bis nach Istanbul. Wir fahren zu dritt da lang und irgendwo im Nirgendwo am Arsch der Welt macht's Krach und mein Kumpel vor mir reißt die Kette. So. Und er, das war's, scheiße, Tour vorbei und keine Ahnung was. Ich komme an, ich mache meine Tasche auf, ich hole ein kleines Tütchen raus mit zwei Kettenschlössern, hole meinen Kettennieter und sag, lass ich mal kurz. Zack, 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 10 Minuten rumgeschraubt, wupp, Kette läuft wieder. So, das ist ein ganz klarer Teil der Vorbereitung. Wäre das nicht passiert, und er hat's ja auch nicht gemacht, ja, das wär's gewesen. Also, das wäre jetzt dann mit, wir müssen irgendwie einen Transport organisieren, wir müssen in die nächste Stadt, wir verlieren vielleicht 2-3 Tage, wir haben nicht mehr genug Zeit. Also, es hätte das Ende der Tour sein können. So, und das ist eine Sache, die habe ich selbst in der Hand. Anderes Beispiel, in Kirgisistan bricht dir das Gewinde in der Kurbel, wo die Pedale drin ist. Eine Ersatzkurbel habe ich jetzt nicht mit. So, ne, da kannst du nichts machen. Aber ich bin halt ein Freund davon, dann irgendwie auch in dem Moment stolz drauf zu sein, zu sagen, na, ich habe daran gedacht, ich habe mich darauf vorbereitet und es ist doch geil, dass das jetzt funktioniert. Aber natürlich immer mit dem Wissen, bei jeder Tour, bei jedem Abenteuer, dass es genug Momente geben wird. Und die kannst du gar nicht verhindern, die nicht nach Plan laufen. Und dann musst du eh anpassungsfähig sein. Aber das hat für mich nichts mit Risiko zu tun. Risiko ist so ein bisschen der Punkt, so, ich will mit Absicht, will es jetzt gefährlich machen. Aber nein, also warum? Das brauche ich nicht. So, ich habe jetzt keinen Spaß daran, weil etwas gefährlich ist. So, und weil ich mich dabei verletzen könnte. Das bringt mir ja keine Freude. Ja. Und genau, November, Dezember im Endeffekt war dann diese Geschichte, wo ich gemerkt habe, oh, ich muss jetzt dann doch mal mich entscheiden und hin und her. Und dann habe ich halt angefangen, nochmal mit Sebastian Breuer zu quatschen. Und dann ging es im Januar los mit Leistungsdiagnostik, einem ordentlichen Bike-Fitting, wo wir das alte Bike gefittet haben und auf Grundlage dessen mit Komplettvermessung quasi zwei neue Fahrräder bestellt haben, also einmal Gravel, einmal Rennrad, und plus Trainer, plus Rollentrainer mit Hit-Einheiten und Lit und Intervall und also einmal alles. Ich habe dann auch mal einen Fahrradcomputer, so ein Garmin, ne, nicht mit Komoot auf dem Handy irgendwie mit einer Akkubank und so wie sonst immer, sondern, ne, und dann irgendwie auch mal mit Schuhen, die auch passen. Also ich bin ja schon mit Klickern gefahren, aber nachdem ich dann gesehen habe oder mir erklärt worden ist, wie die eigentlich sitzen sollen und wie die bei mir sitzen, dachte ich mir auch so, oh mein Gott, was habe ich getan die letzten Jahre? So, ich habe im August nach Kirgistan meine erste Bib-Short überhaupt gekauft. So, ich hatte sonst die Jahre so eine gepolsterte Fahrradhose, die ich so drunter gezogen habe. Da ging halt eine lockere Sporthose rüber und irgendwie ein T-Shirt. Und ich dachte so, ja, also mit diesen engen Klamotten und so, nee, das fühle ich auch nicht. So, jetzt geht ja nicht mehr ohne. Ich brauche Trikottaschen, ich brauche Cargo-Shorts. Das muss alles eng sein hier und zack und aerodynamisch. Und so, das, wenn man dann auf diesen Geschmack kommt und wenn man in diese Szene eintaucht, dann fängt das an, richtig Bock zu machen. Aber also so wirklich diese Transformation mit irgendwie Wattpedale und Rollentraining und Leistungsdiagnostik ist im Endeffekt wirklich zum Jahreswechsel passiert. So ab August vorbereitet, auch schon viel gemacht und ja, genau. Und es macht Spaß, ist geil.
Und was ist es jetzt geworden? Was steht jetzt da in deinem Rennkalender?
An Veranstaltungen.
Ja.
Genau, also ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht, was will ich wo wie machen. Das TCR war natürlich immer auch so ein Ding, was umhergeschwirrt ist, aber da war der Punkt, wo ich dachte, boah, also das ist vielleicht ein bisschen viel und es ist auch freie Routenplanung. Ich bin auch schon quasi von Berlin nach Istanbul gefahren, also irgendwie habe ich schon so diese Durchquerung, wo ich schon sowas erlebt habe und das und dachte mir so, das ist es noch nicht. So, was mir auf jeden Fall wichtig war, ich wollte eins und wirklich so ein großes Highlight-Ding haben, wo ich sage, es ist schon ein Brett, aber ich wollte dieses ganz klare Gemeinschaftsfeeling haben, dass wir die gleiche Route fahren. Das war mir persönlich sehr wichtig, weil ich dann dachte, okay, wenn ich sehe immer so ein Hauptfeld beim Dot-Watching und ich würde mir wünschen, dass ich irgendwo vielleicht da drin stattfinde und mal miteinander sehe. Ob ich das schaffe, keine Ahnung, aber das war so mein Gedanke. Und dann dachte ich so, ja, TCR ist Legende und ist krass, aber ist auch für mich einfach noch, an dem Punkt bin ich noch nicht. Und ich habe mich dann als, und genau auch einfach das Thema Time Limit, ich habe dann angefangen, Excel-Tabellen zu machen, mit wie viel Kilometer, wie viel Höhenmeter, wie viele Tage hast du maximal Zeit und das dann auf Mindestanforderungen pro Tag für Kilometer und Höhenmeter mal aufgeschrieben. Für alles, für Atlas, für Silk Road, für Hellenic, für TCR und so weiter. Und im Endeffekt ist es für mich jetzt Rennen / Event, sie sagen ja mehr, dass sie selbst ein Event sind, das North Cape 4000 geworden. 4000 Kilometer geht von der Nähe vom Gardasee von Italien bis ans Nordkap, ist eine feste Route. Ich habe 21 Tage Zeit, ich glaube TCR sind 16 oder sowas, ne? Also allein schon 5 Tage mehr Zeit. Sie haben zusätzlich einen extra Time-Finisher-Part auf 28 Tage erhöht, wo ich quasi noch so einen Puffer hätte. Es ist die gleiche Route, also für alle die gleiche Route. Ich brauche selber keine Route planen. Ich habe was Vorgegebenes, es sind andere Leute da. Hat ein bisschen mehr noch Event-Charakter als Rennen-Charakter. Es ist aber trotzdem 4000 Kilometer ans Nordkap durch Europa. So, und das irgendwie hat mich das überzeugt, weil ich bin die Strecke noch nicht gefahren. Ich fahre aber auch durch Deutschland durch. Das heißt, ich habe eine gewisse Komfortzone, in der ich mich dann auch mal wenigstens kurz bewege. Und genau, dafür habe ich mich angemeldet. Ich weiß auch noch, also ich bin dann gefolgt und dann war klar, ab dann und dann geht die Registrierung auf und ich saß da Sonntag 15 Uhr Wecker, wirklich aktualisiert. Und ich dachte, ich habe schon einen Podcast gehört, es ist schwierig, es geht schnell weg, muss man sich bewerben, ja, nein. Und wirklich, ich habe aktualisiert, ich weiß nicht, ob ich der Erste war, der das Ticket gebucht hat, aber ich war auf jeden Fall nach 3 Minuten habe ich den PayPal-Link bestätigt und dachte so, okay. Genau, also mein großes... Und,
das Nordkap 4000 hat, glaube ich, auch zumindest die letzten Jahre immer gehabt, eine ganz coole Regelung, um den Schlafentzug ein bisschen zu regeln. Ich glaube, das war die letzten Jahre immer so, dass man maximal 400 Kilometer am Stück fahren durfte.
Und also ich glaube, es gibt eine Zielzeit, also du darfst nicht schneller sein als eine bestimmte...
Genau.
Anzahl an Tagen, weil sie wollen eben vermeiden, dass die Leute so über ihre Grenzen gehen oder zu wenig schlafen.
Genau. Und das waren halt so viele Punkte, wo ich gesagt habe, okay, es ist trotzdem ein Brett. Ich bin noch nie 4000 Kilometer gefahren. Das längste waren 2500 Kilometer. Und ich bin es auch noch nicht alleine gefahren. Allein diese zwei Punkte sind für mich schon so, wer weiß, was das mit mir macht. Und dann aber diese vielen Punkte, die halt ein bisschen für das mehr Event, in Anführungsstrichen entspanntere steht. Und genau, deswegen ist das für mich so mein Hauptevent, was ich gerne fahren möchte dieses Jahr. Ich habe mir dann passend dafür gesagt, okay, ich will aber vorher irgendwie mal noch was Kleines fahren, irgendwie noch mal reinschnuppern, irgendwie mal gucken. Und da fahre ich das Peaks and Plains hier in Magdeburg. Ich komme ja aus Magdeburg, ich lebe hier. Von daher habe ich da auch eine große Heimatverbundenheit, weil ich kenne natürlich den Start so und alles. Und es sind natürlich auch Leute aus der Umgebung. Und es ist irgendwie auch dann ein cooler Punkt. Zusätzlich startet dieses Rennen 18 Uhr vor meinem Geburtstag. Das heißt, ich fahre einfach so in meinen Geburtstag, in mein erstes Ultra-Rennen rein, was irgendwie ein geiles Feeling ist. Wir fahren in den Harz rein. Also es sind 530 Kilometer, es sind 7000 Höhenmeter, 48 Stunden Zeit und es sind die 10 höchsten asphaltierten Pässe im Harz. Das heißt, es geht einmal von Magdeburg quasi flach raus, deswegen Plains, dann geht's im Gebirge, Mittelgebirge quasi die ganzen Pässe hoch und runter und dann geht's wieder zurück und das ist quasi mein erstes Rennen. Am 23. Mai, 18 Uhr geht das los. Ich struggle noch ein bisschen mit meiner Strategie, weil es ist natürlich nur so 48 Stunden und wie geht man da jetzt in Schlafentzug? Wer fährt die erste Nacht durch? Will ich das auch? Mache ich auf entspannt? Da bin ich noch gar nicht. Habe ich noch gar keine Entscheidung getroffen, aber freue ich mich sehr drauf. Und
ja, gefährliche Distanz und gefährliche Länge, das ist so gerade die Grenze, das ist richtig schwierig.
Ja. Und ja, ich habe da auf jeden Fall Bock drauf. Und als Zwischending, das ist
Jetzt kommt ganz was Kleines, so ein Einsteiger.
Jetzt kommt ganz was Kleines, ich werde es nur im Nebensatz erwähnen, ist dann noch kurz das Race Across America in der 8. Staffel. da muss man tatsächlich aber dazu sagen, dass die Anfrage dafür habe ich von Joey Kelly Weihnachten 2023 bekommen. Also das ist vor all diesem Ganzen, was ich alles erzählt habe bisher, passiert. Und ich kenne Joey Kelly natürlich durch die gewisse, auch persönlich durch gewisse Outdoor-Sachen, die wir zusammen gemacht und erlebt haben. Und er rief mich an und hat das halt so, ja, hast du Bock? Und ich dachte mir so, Hey, klingt doch mega geil. So, und wir hatten es erst vor in der Viererstaffel. Es war natürlich auch noch super viel Zeit. Und dann hat er immer gesagt, lass uns das in der Achterstaffel machen. Lass uns das mehr als, ja, als cooles Eventing für uns mitnehmen mit Leuten, die wir irgendwie kennen und so weiter. Und ich meine, man kann sich schnell ausrechnen. Bei 24 Stunden, 8 Leute, sind das 3 Stunden, die man am Tag fahren muss. Ich denke, die große Herausforderung ist nicht sind nicht die 3 Stunden Fahren an sich, sondern das Ganze drumherum. Dieses immer unterwegs sein, irgendwie da drin schlafen, wer wechselt wann mit wem, wie komme ich mit welchen Leuten klar, wie kriege ich meine Nahrungsversorgung hin, wie kriege ich die Schlafsituation hin mit den Leuten, wann wechsle ich, Temperaturunterschiede und so weiter. Also das habe ich super Bock drauf, ist natürlich aber was komplett anderes, weil es ist ein Supported-Rennen, wir sind 8 Leute, aber ich habe ultra Bock drauf, weil es ja ist ganz was anderes. So.
Ich glaube, viel größer könnte der Kontrast gar nicht sein zwischen einer Ram-Staffel und einem Solo-Unsupported-Rennen.
Deswegen finde ich es geil irgendwie.
Joey Kelly hat das schon einmal gemacht, oder? Täusche ich mich da? Ich
glaube, 3 oder 4 Mal schon.
Ja, genau. Und wird es dann auch so sein, dass er ein bisschen so das Organisatorische und Logistische in die Hände nimmt und du dir jetzt da nicht um alle Details kümmern brauchst?
Genau, also im Endeffekt war das so, dass er dadurch, dass er es schon gemacht hat und auch Leute kennt und da das, also das Team quasi steht, ist das natürlich wahrscheinlich auch für jeden Zuhörer jetzt hier gerade so, das ist halt Jackpot. Also ich kann einfach, das muss man sich auch immer auf der Zunge zergehen lassen, gerade auch für die Fahrradwelt oder für die Ultracycling-Welt, was für ein Privileg das natürlich ist und was für eine Ehre das ist. Und ich hoffe, dass die ganzen anderen Teilnehmer das überhaupt verstehen, dass ich irgendwie Teil dieses Race Across America sein kann in einer Staffel und das quasi ja alles noch vorbereitet ist. So, ne? bin ich mega glücklich drüber, freue ich mich drauf und bin sehr gespannt, was die Erfahrung angeht. Will natürlich in den 3 Stunden maximale Leistung irgendwie bringen, aber ich will auch meine Mitstreiter maximal leiden sehen. Habe ich Bock drauf. Weil die kommen halt, die sind nicht so fahrradaffin gerade wie ich jetzt so, ne? Und ich glaube auch so trainingsmäßig reiße ich gerade schon mit Abstand das Weiteste ab und weil ich natürlich noch mehr vorhabe als nur das, aber für die ist das halt, okay, die sitzen teilweise jetzt drei Monate vorher das erste Mal in ihrem Leben auf einem Rennrad und dann kriege ich halt Sprachnachrichten, wie machst du denn das, mein Arsch tut weh und so. Also das wird halt schon, glaube ich, auch witzig. Ich habe auf jeden Fall größten Respekt davor und bin da auch sehr, sehr dankbar, da Teil sein zu können.
Ja, und drei Stunden pro Tag,
Flo, bitte. Kurz vorher sagen, Straps muss das bestätigen, aber normalerweise ist es so, sollte man mit der Staffel finishen, dann wird man vom RAM ein E-Mail bekommen mit, du hast dich qualifiziert, du hast die nächsten 2 Jahre einen Startplatz. Also ich sag's nur.
Richtig, ja, du wirst dann
erstmal Vierer Staffel danach.
Du wirst dann die Solo-Qualifikation wahrscheinlich, Alter, schaffen.
Ich hab einige Dokumentationen von dir gesehen. Also, die habe ich mir schön auf dem Rollentrainer angeguckt beim Lit-Training. Eieiei. Also, das ist ja wirklich sehr unmenschlich.
Was ich gerade noch sagen wollte, du weißt ja, 3 Stunden pro Tag sind nur dann locker, wenn du locker fährst. Du kannst dir in 3 Stunden völlig zerstören, wenn du dementsprechend schnell fährst. Also, 3 Stunden pro Tag sind auch schwer. Und was dir wieder passieren wird, ihr werdet in der zweiten Hälfte oder im letzten Drittel des Rennens Solofahrer überholen. Und vielleicht hast du dann wieder so ein Kirgistan-Erlebnis. Ah. Du triffst jemanden, der allein unterwegs ist und es fasziniert dich.
Das könnte passieren. Ja.
Aber große Pläne. Jetzt muss ich vielleicht ein bisschen kritisch unter Anführungszeichen nachfragen. Du hast jetzt bei deinen Radreisen, Radexperimenten sehr viel Content produziert, auch Videocontent. Wird das bei den Rennern auch machen? Hast du einen Plan, zu filmen, uns teilhaben zu lassen oder voller Fokus aufs Rennen?
Ja, also ich bin durch und durch leidenschaftlich halt, dokumentiere ich meine Sachen, die ich mache, das definitiv. Also das ist einfach, das bereitet mir super viel Freude. Die Frage ist natürlich immer, wie machst du das und wie intensiv machst du das? Und da mal ein ganz gutes Beispiel. Bei der Deutschlanddurchquerung war der Fokus ganz klar, weil ich da auch in dieses Ultracycling rein schnuppern wollte, war ganz klar auf der Tour, auf der sportlichen Herausforderung gelegt. Und das Filmen war immer eine Nebenbeisache. Das heißt, ich bin nie extra dafür angehalten oder habe gesagt, jetzt mache ich hier nochmal einen Shot oder jetzt stelle ich hier nochmal auf, sondern ich habe es sehr, sehr einfach gefilmt. Also immer während der Fahrt mal ein kleines Update gegeben und auch dann mal 4 Stunden nichts gefilmt und so weiter. Bei der Tour zum Beispiel in Marokko, Gegenteil, da ging es mir überhaupt nicht um diesen Ultra-Aspekt oder sowas, sondern da hatte ich richtig Bock, auch diese Landschaft dort zu filmen. Und ich sehe einen anderen Radreisenden, ich will anhalten, ich will kurz 5 Minuten mit dem reden, ich will mit einem Einheimischen mal reden. So, da kann man schon sehr stark unterscheiden. Und im Endeffekt ist es so, bei dem ersten Rennen, Peaks and Plains, habe ich die Möglichkeit bekommen, dass ich ein eigenes kleines Kamerateam dabei haben darf. Natürlich immer unter dem Punkt, und das ist mir super wichtig, und ich weiß, dass sich auch die Geister ein bisschen streiten, es soll natürlich ein unsupported Rennen sein, ne? Also, das heißt, wenn ich selber eine Kamera habe, dann nehme ich auch selber meine Akkus dafür mit, und die haben mir nicht zu helfen, die haben mir nichts zu geben, die haben mich nicht aufzumuntern, die sind ausschließlich dafür da, die Kamera drauf zu halten. So. Ja, vielleicht können die mir eine Frage stellen, interviewmäßig oder sonst was, aber es soll sehr dokumentarisch sein, und das ist natürlich auch nur das kleine 48-Stunden-Rennen und so weiter. Beim Race Across America ist es so, dass da eh ein Kamerateam dabei ist. Das ist ja eh ein Supported-Rennen, das ist eh was anderes. Da wird's auch eine Serie zu geben. Das läuft auch über Joey. Da kann jeder auch so ein bisschen filmen. Da ist für mich natürlich der Fokus ganz klar 3 Stunden auf Leistung bringen. Aber ich bin natürlich auch irgendwie noch 21 Stunden im Wohnwagen, wo ich irgendwie, keine Ahnung, jemanden filmen kann, wie seine Socken riechen und was wir so essen. Und also, das will ich natürlich auch ein bisschen mitbegleiten. Und bei dem North Cape 4000 hatte ich eine Anfrage für eine Drehgenehmigung gestellt. Die haben mir aber auch einen großen Text zurückgeschrieben und haben das quasi abgelehnt aufgrund des Unsupported-Gedanken, weil die einfach gesagt haben, sie möchten das nicht. Jeder kann selber filmen, das ist kein Problem, aber kein Kamerateam. Ich hatte daraufhin das auch quasi über Instagram geteilt und da hatte ich dann auch mit ein paar Leuten aus der Ultraszene geschrieben, die auch selber das TCR gefahren sind und da so, und habe dann natürlich schon verstanden, dass in gewisser Art und Weise dieses Kamerateam immer, egal was es macht, ein Support sein kann. Also schon allein der Punkt, dass wenn du wo fährst und du siehst dort vorne jemand in der Kamera stehen, den du kennst, gibt dir das ein Gefühl. Und das ist ein, dieses Gefühl hat dir jemand nicht, der diesen Kameramann nicht hat. Das heißt, du wirst, sobald du irgendwie dort gefilmt wirst, jemand mit dir spricht, eine Kamera auf dich hält, wie auch immer, ist es, wird es nie zu 100% so unsupported sein, wie jemand, der kein Kamerateam hat. So, und im Endeffekt, es ist der Veranstalter macht die Regeln, ich bin dort nur Gast auf diesem Event quasi, und wenn der sagt, es gibt kein Kamerateam, dann gibt's kein Kamerateam. Ich möchte diese Reise trotzdem begleiten und trotzdem filmen und festhalten, aber natürlich in einer leichteren, entspannteren Variante, was die Kameratechnik angeht, als jetzt bei einer Bikepacking-Tour in Marokko. Also es wird da keine Drohne geben, es wird da kein, ich stelle nochmal das Stativ hin und ich fahre nochmal vorbei, sowas gibt's dann alles nicht. Sondern es gibt dann halt Aufnahmen vom Fahrrad aus, wo ich einfach tagebuchmäßig die Leute mitnehme. So, aber alles mehr on the fly. So, ich drück dann halt den On-Knopf, dann quatsche ich, ich fahr eh. So, ob ich dann nur noch ein bisschen quatsche oder nicht. Aber das ist so die Idee dahinter. Und das, glaube ich, eigentlich auch ganz cool, weil dann hat man auch diese drei Rennen. Man hat das kleine Rennen mit wirklich einem Kamerateam, geilen Aufnahmen, Drohne, alles drum und dran. Dann hat man das Race Across America, was ganz anders ist. Und dann hat man das North Cape, was vielleicht sogar auch durch das Angucken dann dieser Serie oder dieses Films, was auch immer es wird, vielleicht auch noch mehr diesen unsupported Gefühl widerspiegelt, weil es halt keine Beauty-Shots und alles gibt, sondern weil du halt nur alleine mit dir selbst bist und dann halt auch deiner Kamera, ja.
Ich habe das bei meinen ersten unsupported Rennen irgendwie, man gedacht, irgendwie schade, oder in der Vorbereitung darauf, wo man gedacht, schade, dass es kaum wirklich Filme oder Dokus über diese Dinge gibt. Aber mittlerweile muss ich sagen, das ist irgendwie cool, weil es bleibt dadurch etwas geheimnisvoll, es bleibt dadurch etwas speziell. Es kann nicht ausgeschlachtet werden, irgendwie kommerziell, sondern es hat eben dieses Mysteriöse irgendwie um sich, dass du halt nicht jedes Detail sehen kannst.
Und genau das ist ja der Punkt, weil ich hab angefangen, den Kuchen zu schnuppern. Und was das Erste, was ich natürlich mache als YouTuber, ich fange an, YouTube zu gucken, was gibt's. So, und da kommst du natürlich ganz schnell irgendwie zu deinen Dokus über das Race Across America. Du kommst zu Jana Kesenheimer mit Three Peaks, Sebastian Breuer mit irgendwie Badlands. Und dann kommst du noch mal jetzt zur TCR-Doku beim ZDF, die aber auch, das war ja wirklich, das war ein Krümel. Also ich habe die geguckt und denk mir so, was, das war's jetzt so? Ich will mehr. Also ich verstehe das schon, und das macht natürlich auch dieses Geheimnisvolle, macht's noch größer, und deswegen sind auch diese ganzen Podcasts und diese Interviews, die man dann irgendwie so konsumieren kann, irgendwie so noch spannender, weil du kriegst es halt nicht anders. Du kriegst halt nur diese Live-Erfahrung. Und ich habe natürlich zum Beispiel dann auch in der Vorbereitung vom North Cape 4000 mal geguckt, ja, okay, da wird's ja eine Doku drüber geben. Na klar, also hä? Ja, nee. Ich finde nichts. So, und dann guckst du und denkst so, ja, ich finde mal ein Interview, dann finde ich mal zwei Podcasts. Und das, es ist, ja, irgendwie, man hat das auch einen gewissen Reiz. Also ich verstehe das schon, weil es halt nicht so alles Hochglanz und perfekt ist. Und du hast natürlich mittlerweile, und das ist ja auch logisch, von den Veranstaltern immer mal so ein kleines Aftermovie. Aber das sind ja ein paar schöne Bilder, dann mal drei Geschichten, ein bisschen Musik und zwei Drohnen. Aber das ist ja nicht das, was du erlebst dort. Das sind ja nicht die echten Gefühle, die du da hast. Ne? Und ja, ist spannend.
Ich habe jetzt noch eine Frage zum Ultracycling generell. Warum glaubst du, dass das in letzter Zeit so beliebt geworden ist? Glaubst du, hat das vielleicht damit zu tun, dass für die meisten von uns das Leben doch ziemlich bequem ist? Ich meine, natürlich, momentan sind gerade irgendwie einige Dinge nicht optimal, so im Großen und Ganzen. Es gibt immer wieder Probleme, aber generell, die meisten von uns haben irgendwie Wohlstand und es ist bequem. Und vielleicht die Sehnsucht nach Abenteuer generell ist jetzt größer geworden?
Also für mich ist ein bisschen schwer zu beantworten, weil ich ja quasi genau dieser Mensch bin. Ich gehöre genau zu dieser Fraktion, der ganz frisch da reinschnuppert, und ich würde nicht mal sagen, dass ich bin ja nicht mal Teil der Szene, sondern ich fange damit gerade erst an. So, ich habe noch
kein. Aber du bist eben jemand, der eben jetzt gerade irgendwie das Ganze neu entdeckt. Ich kann die Frage auch nicht beantworten, weil ich mache das schon so lang.
Genau, und ich denke mir so, ja gut, also wie bin ich halt dazu gekommen? Ich war halt in Kirgisistan, weil ein Kumpel gesagt hat, wollen wir da eine Bikepacking-Tour machen. Dann sehe ich Vlad über einen Dot-Checker kommen und denke mir, Dot-Watcher kommen und denke mir so, hey geil, was ist denn hier los? So, also was ich mir auf jeden Fall vorstellen könnte, dass dieses ganze Thema, natürlich Instagram, Podcast, dann doch der ein oder andere Film, ne, ich meine, ich glaube, Three Peaks hat 1 Million Aufrufe auf YouTube, so, der Film von Jana, das, ich glaube, dass das schon dazu beiträgt. Und ich meine zum Beispiel jetzt meine, der Punkt, dass ich da jetzt so reingeschnuppert bin und diese Deutschland-Durchquerung zum Beispiel hat auch über 1 Million Aufrufe, der kleine Kurzfilm. Das heißt, da haben auch wieder 1 Million Leute das irgendwie gesehen und sagen so, okay, krass, und das ist Deutschland und da braucht ja nur ein kleiner Teil, ja, nur 1% sagen, ah, das wäre doch auch mal was. Und ich hab so ein bisschen das Gefühl, für Leute, die so ein bisschen in diesem sportlichen Kosmos unterwegs sind, du hast so dieses Thema, womit fangen alle an? Halbmarathon. Halbmarathon haben wir, dann kommt der Marathon, dann kommt der Triathlon, jetzt sind wir beim Triathlon mittlerweile. So, dann hast du den Mammutmarsch. Ich weiß noch, 2014 bin ich Tough Mudder gelaufen, 2-mal. Da waren diese Hindernisläufe irgendwie so ein Ding. Und ich habe so das Gefühl, und das ist, glaube ich, also was mich da reingezogen hat und fasziniert hat, ist, glaube ich, dass ich das Gefühl habe, dass Ultracycling, das klingt jetzt ein bisschen doof, aber nochmal so eine ganz, ganz kleine, blödes Wort, elitäre Bubble ist, um da zu gehören und sagen zu, oh, ich bin irgendwie Teil davon, da musst du richtig was leisten. Also weißt du, wenn du sagst so, ich will mal, wie viele Leute haben Halbmarathon gelaufen? Wie viele Leute haben Marathon gelaufen? Wie viele Leute haben Triathlon gemacht? Wie viele Leute haben wirklich eine Langdistanz-Triathlon gemacht oder Ironman oder sowas? Und wie viele Leute haben wirklich mal ein längeres Ultracycling? Das ist nochmal so, nochmal eins höher. Und dieses, also mich reizt halt auch irgendwie dieser Gedanke, sich so viel zu trainieren, vorzubereiten, um irgendwie ein Teil dieser kleinen, speziellen Gruppe zu sein. Und wie, das ist so ein, ich glaube, manche können das nicht nachvollziehen, aber irgendwie reizt mich das so. Klar ist natürlich, es bereitet mir dann auch Freude, aber es ist irgendwie auch so dieses Besondere, dieses, es ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil von Menschen, die das überhaupt schafft zu leisten. Es würden wahrscheinlich viel mehr Leute schaffen, aber dieser Weg dahin, diese Überwindung, körperlich, trainingstechnisch, psychisch, also da sind so viele Hürden und so viel Schweiß, Blut und Tränen, die da wirklich reinfließen müssen, vielleicht auch Geld, machen wir uns nichts vor, das Hobby ist auch teuer, und das finde ich persönlich reizvoll. So, das ist, ja.
Es war ein langer Claim vom Ram, ganz früher, also wie Everest noch nicht war, was er jetzt ist, hat Ram immer gesagt, weniger Leute haben das Ram gefinisht, als am Everest waren.
Ja, und irgendwie
inzwischen ist das jetzt nicht mehr so der coole Claim, aber ja. Anfang der 2000er war das noch ein bisschen anders.
Und ich glaube, es gibt halt Menschen, die haben dieses Gefühl oder diese Denke, die können das nachvollziehen, und andere Leute schütteln mit dem Kopf, weil sagen, verstehe ich nicht. So, aber ich bin auch jemand, zum Beispiel, andere Leute gucken Disney-Filme, da werden die emotional und rollt eine Träne runter. Ich gucke mir Sportdokus an und muss plötzlich denken, so, scheiße, hoffentlich guckt keiner. Ist so, also am emotionalsten bin ich, wenn ich mir irgendwelche Dokus angucke über sportliche Leistungen, wo ich merke, die wachsen über sich hinaus, die geben alles, die opfern ihr Leben dafür. Ich kann es nicht sagen, warum, aber irgendwas in meinem Körper, in meinem Organismus, in meiner Psyche löst das aus, was für mich irgendwie was Besonderes macht, wo ich Gänsehaut kriege, wo irgendwie was lodert, was brennt.
Ja. Wie findest du zum Beispiel die Zusatzregel, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt an dem Punkt dazu passt, wie man das aufgeschrieben möchte, das fragen, zum Beispiel der Robert Müller, vielleicht kennst du den auch, und war bei uns schon einige Mal im Podcast, der zum Beispiel eine Zusatzregel für sich selbst definiert. Er sagt, die Unsupported-Regeln natürlich sind zum Einhalten, die sind eh schon sehr streng, aber er macht noch zusätzlich ohne Handy und er kauft kein Wasser. Das heißt, er trinkt nur Wasser, das halt aus einer Quelle kommt oder aus einem Brunnen, weil er will keinen Müll produzieren, er kauft sich keine Flasche Wasser. Jetzt würde ich dir die Frage stellen, weil du natürlich im Outdoor-Bereich sicher auch vielleicht Situationen kennst, wo das Handy nicht funktioniert oder wo es kein Wasser zu kaufen gibt. Aber möchtest du das auch zusätzlich freiwillig vielleicht machen, wenn du zum Nordkap fährst?
Nee, auf gar keinen Fall, sage ich ganz ehrlich. Also spannenderweise die Geschichte mit dem Wasser, muss ich sofort an Kirgisistan denken, weil da hatten wir auch einen Wasserfilter mit, weil da gab es halt gar nicht die Versorgungslage, dass du dir halt ständig einfach irgendwo Wasser kaufen konntest, weil das halt einfach sehr, sehr abgeschieden dann teilweise war. Klar, also ich verstehe den Aspekt, was das wassertechnisch angeht, so der Nachhaltigkeit oder auch als eigene Challenge. Und ich finde, erstmal großer Respekt dafür, definitiv. Dieser Punkt ohne Handy, dieses Offline-Sein ist krass. Also, weil, wenn ich dran denke, wie viel Podcast und Musik ich währenddessen höre, wie viel Freude mir das aber auch irgendwie bereitet und ich dann einfach auch das Fahrradfahren viel mehr genieße und dann einfach in so einem Flow bin und einfach Spaß daran habe, so. Das klingt doof, aber ist wie beim Tanzen gehört Musik dazu. So. Also kaum jemand tanzt ohne eine Musik. Ich will jetzt nicht sagen, dass Musik zum Fahrradfahren dazu gehört, aber manchmal habe ich einfach den Punkt, dass mir das Fahrradfahren einfach so viel mehr Freude bereitet und ich in so einen Flow reinkomme, wenn geile Musik ist oder ich einen coolen Podcast höre, da muss man mal lachen, da muss man mal schmunzeln. Ich bin aber auch jemand, der sich tatsächlich beim Fahrradfahren, ob ich Podcast höre oder eigene Erfahrung mache, ich mache mir super viel Notizen. Klar, könnte ich auch um Stift und Papier machen, aber ich bin jemand, der auch, sobald ich irgendwie merke, oh, warte mal, das ist ein guter Punkt, das ist ein guter Tipp, das muss ich umstellen, ah, guck mal, das brauche ich gar nicht, ich mache mir ganz viele Notizen immer, um Sachen zu verbessern. Aber so, das ist krass, ne? Da kannst du ja auch nicht gucken, wo ist die Unterkunft, wo ist der Supermarkt. Es kommen halt auch
die besten Ideen immer beim Radfahren. Also ja, ist bei mir so. Ganz oft, dass ich halt irgendwas, dass ich mir selbst eine WhatsApp schicke oder E-Mail oder irgendeine Notiz an mich selber, das ich sonst wahrscheinlich vergessen hätte bis daheim. Aber der Robert sagt halt, für ihn ist das quasi die eigentliche Erfahrung, nämlich das Unsupported, auch keine Sprachnachrichten bekommen, auch nicht kommunizieren.
Ich muss auch gucken, wo die anderen sind.
Auf Google Maps, die ganze Zeit. Genau. Für mich ist das eine riesige Motivation, zu sehen, wer fährt gerade wo bin ich, habe ich Rückstand, habe ich Vorsprung und so weiter.
Ja. Nee, also Riesenrespekt. Ich verstehe es auch als Challenge, aber ich denke mir so, ich habe schon genug Challenge bei den Sachen. Also vielleicht, weiß ich, wir können vielleicht sprechen wir in ein, zwei Jahren nochmal drüber, wenn mir das alles zu langweilig geworden ist. Aber statt jetzt kann ich es mir nicht vorstellen tatsächlich. Das ist schon ein wichtiger Teil, der das Ganze irgendwie auch rund macht. Ja. Und ich mache ja auch Social Media und Instagram und Stories und so, ne? Aber krass.
Hast du noch was auf deiner Liste, Straps?
Ja, ich habe nur einige Fragen, aber viele sind jetzt schon beantwortet worden und vielleicht noch etwas, was einmal komplett in die Hosen gegangen ist, so ein richtiger Fail, wo du nicht drauf vorbereitet warst, wo du das Problem unterwegs nicht lösen hast können oder wo du irgendwie einfach einen Blödsinn gemacht hast, weil wir uns selbst immer sehr gern ein bisschen aufs Korn nehmen.
Oh, gute Frage.
Es ist sicher nichts zu peinlich da bei uns.
Nee. Ich filme manchmal Sachen, die ich im Nachhinein noch pixeln muss, die ich dann da reinschneide. Also. Boah, das ist schwer zu sagen. Fällt mir tatsächlich gerade nichts Großes irgendwie ein. Weil mir fallen natürlich irgendwie Sachen ein, die so ein bisschen dann mal in die Hose gegangen sind. Aber das war halt dann immer Umständen entsprechend, wo du sagst, ja gut, ich habe mir halt irgendwie irgendwas eingefangen, ich bin krank geworden, das ging jetzt irgendwie nach hinten los oder ich habe irgendwie eine klassische, also was mir so generell einfällt, das ist auch so ein kleiner Gag geworden, dass wir manchmal so gewisse Touren oder Projekten in Phasen unterteilen und das ist so diese Euphoriephase, die am Anfang kommt, dann kommt so diese Realisationsphase, wo du merkst so, okay, jetzt verstehe ich, wie kam ich auf die dumme Idee? Weil auf dem Papier zu Hause sieht immer alles geil aus. Ja, lass mal das noch machen. Und dann fahren wir hier noch mal. Und dann machen wir so. Und dann bist du da und denkst so, das war ja völlig Quatsch. Und dann kommt so diese radikale Akzeptanz. Das sind immer so Phasen, die man durchlebt, die dann wieder die Stimmung auch mal hoch und runter bringen. Aber mal so ein richtiger Fail. Boah, fällt mir. Na doch.
Weil du gut vorbereitet bist.
Eigentlich habe ich den Fail schon gesagt am Anfang. Der war in Kirgisistan, den ich an Tag 1 eigentlich schon gemerkt habe, dass ich völlig überladen bin, dass ich einfach auch überhaupt nicht genug trainiert habe, und jetzt aber noch 9 Tage weiterfahre und anfange, die 4000 hochzuschieben wie ein Irrer. Ich hab eine super Isomatte mit. Die füllt das ganze Zelt aus. Die ist echt schön dick. Die ist sogar noch viereckig, bis in die Ecken rein. Klasse. So, ich habe top geschlafen, ja, aber irgendwie 8 Stunden lang auf dem Bock das Ding da hochschleppen. Also das war, doch, das war eigentlich so wirklich der Fail, wenn man ja auch darüber nachdenkt, das ist ja nicht meine erste Tour. Und mein Gedanke war, und der ergibt überhaupt gar keinen Sinn, ich dachte mir so, das Gewicht ist doch am Rahmen. Ich habe das doch nicht auf den Schultern. Ich trage doch keinen Rucksack. Da kann ich ruhig das große Zelt, den guten Isomatte. Und da mache ich hier nochmal 2 Packsäcke dran, weil es ist ja am Rahmen. Ja gut, dass ich das ganze Ding den Berg natürlich aber irgendwie hoch gegen die Anziehungskraft der Erde bringen muss, habe ich nicht drüber nachgedacht. Obwohl es keinen Sinn ergibt, weil ich mache den Spaß ja zu dem Zeitpunkt schon seit 9 Jahren und ich bin dieses erste mit dem Fahrrad unterwegs. Aber ja, das ist es.
Aber dafür kannst du unterwegs eine gerissene Kette reparieren. Und ja. Ich denke mir das auch immer beim Transcontinental, da stehen Leute am Start, die haben einfach, so wie du gesagt hast, fast nichts dabei. Da haben eine Regenjacke und 2 Müsliriegel und ein Multitool-Platz und fertig. Nee. Und ich habe selbst immer ein Kettenwerkzeug mit. Ich habe nie einen Kettenriss gehabt, aber genau das, was du beschreibst.
Im Falle des Falles
hätte ich gern die Dinge dabei, die ich brauche zum Reparieren. Ja. Deswegen habe ich immer deutlich mehr Gepäck als viele andere.
Hm. Ich war auch der Einzige in Kirgistan, der einen Ersatzmantel mit hatte. Ob das jetzt gut war oder nicht oder völlig übertrieben, weiß ich nicht. Das sind auch Erfahrungen, die man sammelt. Aber
ja. Aber ein Mantel für 3 ist okay, denke ich.
Ja.
Kann man schon brauchen.
Du hast dann auch so Kandidaten mit, nennt man ja dann auch mal Freunde, die stehen dann da und dann guckst du dir ein Setup an und denkst so, aber das ist aber sehr leicht und sehr wenig Taschen. Und dann merkst du, die haben keinen Kocher mit, aber die wollen dann gern deinen Kocher mitnutzen. Die haben keinen Wasserfilter mit, die haben keine Pumpe mit, kein Witz. Die haben einfach keine Pumpe mit, weil du hast ja eine Pumpe mit. Also ich habe da so ein paar Kandidaten in meinem Freundeskreis, die dann immer kommen mit, na, aber das hast du doch bei. Ja, ich so, ja, aber was ist denn das für eine Aussage, hä? Ich schlepp doch jetzt hier nicht alles für uns mit, so, ne? Und ich bin halt auch ein Freund davon, wenn ich mir denke, wenn jetzt jemand ausfällt oder auch sagt, ey, ich kann nicht mehr oder ich will nicht mehr, ich will halt für mich eigenständig auch weiterfahren können. So, und ich weiß, auf einer, zum Beispiel auf der Tour nach Istanbul, da haben wir wirklich gesagt, pass auf, wir nehmen einen großen Kochtopf mit für uns alle, du nimmst die Drohne mit, das war abgesprochen. Ich nehme die Gaskartusche, du nimmst das war dann verteilt. Aber es gibt halt auch Leute, die sind leicht unterwegs und dann merkst du so, ja, ich muss mein Vorderrad mal ausbauen, kann ich mal den Multitool haben? Die können nicht mal ihr Vorderrad ausbauen. Die haben einen Ersatzschlauch oder 2 Ersatzschläuche hierbei, die haben aber keine Pumpe und kein Werkzeug. Das verstehe ich nicht. Aber ja, die hast du dann auch.
Beim Race Across America wirst du 8 Ersatzlaufräder mit haben. Da brauchst du dann auch keine Pumpe, weil das ist bereits fertig aufgepumpt.
Ja.
Ja, cool. Also wir sind sehr gespannt auf deine Rennsaison. Wir werden uns das ganz genau anschauen. Hoffentlich bleibst du der Szene erhalten und nicht, dass du jetzt nach einer Saison wieder hinschmeißt, aber so wie das Feuer in dir lodert, glaube ich das nicht. Ja, also schaut euch dem Fritz seine Kanäle an, folgt ihm und wir werden jetzt die Seiten wechseln und bei dir mal ein bisschen dort watchen.
Ja, das dauert noch ein bisschen, aber ja.
Der Flo ist immer so großartig am Ende, weil er sagt, gute Podcasts zeichnet aus, dass sie zu Ende gehen. Und ich könnte auch noch stundenlang weiterquatschen, ja, aber auch, 4 Stunden lang. Aber vielleicht hören wir uns einfach wieder mal.
Ja, sehr gerne.
Sicher noch diesem Jahr einiges Neues zu erzählen haben und viel erlebt haben. Und
ja definitiv.
Wir drücken, glaube ich, alle die Daumen.
Danke. Ich freue mich auf die nächsten Podcast-Folgen von euch. Da habe ich wieder was anzuhören, sowohl auf den Touren, auf den Rennen oder halt auch auf der Rolle. Und ja.
Ja, cool. Danke.
Ciao. Ciao auch an die Hörer, wer noch dran ist. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.